Hallo, herzlich willkommen. Hier spricht die Fraktion Grünes Forum und Piraten Ludwigshafen, unser 15. kommunalpolitischer Podcast für alle, die sich für Kommunalpolitik in und für Ludwigshafen interessieren. Geht in eine neue Runde, kurz vor der Sommerpause. Wir haben ein bisschen Zeit verstreichen lassen müssen seit unserem letzten Podcast. Wir versuchen, die wichtigsten, interessantesten, vielleicht auch unterhaltsamsten Themen auszuwählen und einen kurzen Überblick über unser Tun und Schaffen zu geben. Wir haben heute den 21. Juli. Letzten Montag, der 18., war die letzte Stadtratssitzung. Insofern ist dieser Abend gut gewählt. Wie immer kann ich nicht sagen, weil wir haben ja Gast- und Sonderthemen-Podcasts in Planung und einen auch bereits veröffentlicht mit unseren lieben Kollegen Jens und Katrin. Oft dabei und gern dabei, Heinz Zöll und
Reich Dreher, der Fraktionsvorsitzende.
Ganz genau, Reich Dreher, der Fraktionsvorsitzende. Und mit Reich gehe ich jetzt gleich mal in Medias Res. Und wir fangen an, vielleicht mit einem kulturpolitischen Thema. Wir hatten, irgendjemand kam auf die Idee und wir hatten eine kleine Diskussion. Ludwigshafen hat einen Ruf und hat auch daraus versucht, eine Tugend zu machen. Die hässlichste Stadt Ludwigshafens, also das war ja von vornherein schon im Prinzip lächerlich, sowas zu behaupten, als wenn es da irgendeine Art von Maßstab gäbe. Aber gut, ja, man hat sich nicht aufgeregt und das mit Humor umgesetzt. Und ein stadtbekannter Aktivist, Künstler und umtriebiger Zeitgenosse, der auch sonst viel für die Stadt übrig hat, hat eine Ugliest City Tour ins Leben gerufen und irgendwann hat sich dann, ich glaube, das Kulturbüro, drangehängt und gesagt, hey, wir unterstützen dich. Die Rede ist von Helmut von der Buchholz, den ich, glaube ich, fast 30 Jahre kenne. Mach du mal schön weiter. So, ne? Er hat natürlich eine intrinsische Motivation und wird jetzt von der Stadt ein bisschen unterstützt. So, und dann kam die Idee auf: Oh, das ist zwar witzig und aus der Not eine Tugend machen, ist immer eine gute Idee, aber wir sollten vielleicht mal weg von diesem Ugly City-Ding. Und ich muss ehrlich zugeben, ich war da skeptisch, schon allein, um die ehrenwerte Arbeit von Helmut nicht irgendwie in Misskredit zu ziehen und wenn überhaupt mit dem Finger dahin zu zeigen, wo die Verantwortung ist, nämlich auf die Stadtverwaltung, das fragmentierte Stadtmarketing und in dem Fall auch auf das Kulturbüro, weil sozusagen die Arbeit, die Motivation und die Ideen von einem ehrenamtlichen Aktivisten dann zu nutzen und selbst irgendwie nicht so richtig viel auf der Pfanne zu haben, was das Fortschreiten des Stadtmarketings und des Rufs der Stadt betrifft. Da liegt ja eigentlich der Hase im Pfeffer. Ja, wir wollen nicht die ugliest City sein und sind wir auch nicht, müssen wir auch nicht sein. Ja, New York, Rio, Ludwigshafen, da sehe ich ehrlich gesagt kaum Unterschiede. Aber gut, ja, trotz Bedenken haben wir das dann lanciert und zu meiner Überraschung hat das Thema wirklich Fahrt aufgenommen, hat polarisiert und Helmut hat ordentlich Zulauf, was ich ihm wünsche. Und Reik und ich sind natürlich dann auch mal, also ich war schon vor Jahren dabei, da hieß es noch, glaube ich, Ugly City Tour. Helmut macht ja auch Architektur und witzige Sachen, Plätze, die leer sind, Plätze, die es eigentlich nicht gibt. Wir waren zusammen auf dieser Tour und wir wollen festhalten, Helmut ist ein super Typ und die Stadtverwaltung und die Obrigkeit muss sich mehr einfallen lassen, um Ludwigshafen den Stellenwert zu geben in der Wahrnehmung, den diese Stadt verdient.
Ganz genau, Heinz, da hast du vollkommen recht, denn ich bin der Meinung, da kann man aus dem Thema kann man eigentlich noch viel mehr machen. Denn die Touren sind nicht schlecht. Wir waren ja dabei gewesen, sie sind witzig, sie sind unterhaltsam, sie führen wirklich zu Plätzen in dieser Stadt. Also da muss man schon sagen, die sind an Hässlichkeit wirklich kaum zu überbieten. Allerdings, diese Plätze gibt es auch in Oberhausen, Bremerhaven, von mir aus auch in Köln-Kalk, wo auch immer. Also diese zweifelhafte Ehre damals von Extra 3 ist nicht wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für Ludwigshafen. Was uns allerdings, oder ganz konkret, da kann man aber wirklich dann doch Kritik üben, dass man sagt, also Deutschlands hässlichste Stadt und das noch im vierten Jahr immer weiter getrieben. Ich möchte nicht, dass Deutschland wirklich mit, oder dass in Deutschland Ludwigshafen mit diesem Titel wirklich dauerhaft verbunden wird. Wir haben in Worms die Nibelungenstadt, wir haben in der Nähe die Domstadt Speyer, wir haben nebenan Mannheim die Quadratestadt, wir haben ein bisschen weiter weg, Darmstadt ist die Wissenschaftsstadt und Heidelberg, was kann man dazu sagen, ist die sympathische Stadt am Neckar mit einem wunderschönen Altstadt. Ich weiß nicht, kenne ich denn den Heidelberger Stadtslogan so nicht? Kennst du ihn?
Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Alle mögen Heidelberg, die brauchen keinen Spruch.
Ganz genau. Heidelberg hat es uns da wirklich, hat es da sehr leicht im Gegensatz zu uns. Wie auch immer. Also dieser Titel, das muss mal langsam weg. Und ich denke mal, und da hat der Heinz vollkommen recht, da macht sich das Kulturbüro dieser Stadt ist einfach viel zu einfach. Denn man kann natürlich in Ludwigshafen vieles studieren. Zum Beispiel die schlimmsten Bausünden der Stadtentwicklung, die schlimmsten Fehler der Stadtplanung der 60er, 70er Jahre. Man hat ja in Ludwigshafen eine U-Bahn geplant. Man hat in Ludwigshafen statt eines Rathauscenters 4 große Türme geplant, von denen nur eine realisiert wurde. Also es gibt sicherlich in Ludwigshafen für Stadtplaner wirklich vieles zu sehen, was schiefgegangen ist, aber was auch aus der Zeit heraus gerne gebaut. Man hatte gute Ideen, nur ist es dann irgendwann bei der Umsetzung leider irgendwo ist man vom Wege abgekommen, wie auch immer. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den kann man wirklich fortsetzen. Und da ist der Helmut von der Buchholz sicherlich auch ein kompetenter Ansprechpartner. Da kann man wirklich was draus machen. Dementsprechend bitte, liebes Kulturbüro, da bleiben wir dran. Da möchten wir auf alle Fälle Ergebnisse sehen. Und wir werden dafür auch im nächsten Kulturausschuss vielleicht nachhaken und fragen, was habt ihr euch denn eigentlich für den Kultursommer 2023 überlegt? Soweit. Heinz?
Ja, genau. Also Ludwigshafen muss ins rechte Licht gerückt werden und sukzessive sehe ich da ehrlich gesagt auch kein Problem. Außer es gibt ja genug. Bald ist Filmfestival, mein Gott, ja, also es gibt keinen Grund, Ludwigshafen nicht zu loben, vielleicht nicht über den Klee, aber es hat Potenzial. Und im Übrigen, die Bausünden von heute waren die Attraktionen von gestern. Das muss man mal dazu sagen, ja, dass die autogerechte Stadt, getrennte, also alles, was jetzt Angstzonen sind und am Messplatz, also wo man denkt, oh mein Gott, wer hat sich das ausgedacht? Das waren mal ganz moderne Innovationen, die kein Fortun hatten. Aber gut, ach, wollen wir von den Bausünden von heute und den Attraktionen von gestern zu den großen Bauprojekten überleiten? Das wäre ganz einfach, denn die beschäftigen den Stadtrat, die Stadtgesellschaft und die Verwaltung eigentlich ganz schön. Ich zähle sie nur mal auf, während und dann kann Reik vielleicht eins davon und das eine oder andere etwas näher betrachten. Also wir haben natürlich die Hochstraßen Nord und Süd und im Stadtrat wurde letzten Montag wieder betont, dass das als ein Projekt gilt, um alles zu bewältigen, also Rathaus-Center-Abriss, Hochstraßen-Nord-Abriss, die versetzte Stadtstraße, die dann irgendwann mal Helmut-Kohl-Allee heißen soll und vielleicht schon heißt, ich weiß, na, vermutlich nicht, gibt es ja noch nicht. Wir haben die Ebert-Halle, dazu vielleicht später etwas im Detail, weil da hatten wir einen sehr vernünftigen Änderungsantrag, der angenommen wurde letzten Montag. Und dann haben wir natürlich kleinere Sachen, die sparen wir uns jetzt mal aus, aber der Vollständigkeit halber in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße Saint-Gobain wird ein Wohnhaus geplant. Die Deutsche Bank der Ludwigsstraße scheint eine neue Zukunft zu bekommen und Ja, und natürlich die City West, die ist natürlich das große Thema City West ist natürlich verbunden mit Hochstraße und dem Rathaussender. Da sage ich vielleicht später noch kurz was dazu. Und ja, also Bauprojekte der Gegenwart, und da sollten wir alle, nicht nur die Menschen im Stadtrat, darauf achten, dass sie vielleicht die Fehler der Vergangenheit, zu viel Euphorie und Optimismus zum Beispiel, nicht wiederholen, eingedenk der Tatsache, dass die Kassen nicht so gefüllt sind wie in den 60er Jahren, wo gar nichts mehr reingepasst hat in die Kasse. Raik, wie sieht's aus? Hochstraße? Nein, Eberthalle? Was wollen wir näher beleuchten als erstes? Du bist ja völlig frei und variabel. Wir könnten zu allem was Fundiertes sagen.
Gut, dann fange ich mal an mit der Eberthalle. Die Friedrich-Ebert-Halle in Friesenheim ist eine schöne Halle aus den 50er Jahren, einer der Wahrzeichen Ludwigshafens. Gut, es sind ja nicht mehr viele übrig geblieben. Das BSF-Hochhaus wurde abgerissen, das Rathauscenter wird abgerissen. Und ich kann schon viele Ludwigshafener Einwohnerinnen und Einwohner verstehen, die sagen, bitte lasst uns doch wenigstens die Eberthalle als Wahrzeichen unserer Stadt. Richtig. Problematisch bei der Eberthalle ist, sie ist einfach für heutige Verhältnisse, für die Eulen beispielsweise als Bundesliga-Verein, und da gehört die zweite Bundesliga auch dazu, einfach nicht ausgelegt. Sie hat zu wenig Sitzplätze oder eine zu geringe Kapazität. Bestimmte technische Dinge kann man nicht mehr einbauen, wie zum Beispiel Beleuchtung, weil einfach die Decke konstruktionsbedingt zu niedrig ist. Da kann man im Prinzip auch nicht viel ändern. Die ganze Eberthalle hat natürlich auch, was die gesamten Räume drumherum betrifft, also Toiletten, Gastronomie, Garderobe, Garagen, was auch immer, einen erheblichen Nachholbedarf. Und das Ganze gipfelte dann am letzten Montag im Stadtrat. Die Frage war, was machen wir mit der Eberthalle? Die Verwaltung hat im Bau- und Grundstücksausschuss eine Woche vorher drei Varianten vorgelegt. Erstens die sogenannte Pinselvariante, das heißt, man streicht einfach mal frisch durch. Zweitens, man versucht so gut wie möglich die Eberthalle zu erhalten, ohne in die wesentlichen baulichen Gegebenheiten einzugreifen, Variante 2 etwa so mit 30 Millionen, wenn ich mich recht erinnere. Und die dritte Variante ist die komplette Ertüchtigung der Eberthalle für 84 Millionen, jedenfalls nach heutigen Preisen. So, das war im Bau- und Grundstücksausschuss mehr oder weniger sang- und klanglos durchgewinkt worden. Jetzt kam die Entscheidung im Stadtrat. Und ganz ehrlich, ich habe die Vorlage aus dem Bau- und Grundstücksausschuss gelesen und sie war mir einfach mit zwei Seiten oder drei Seiten viel zu dünn. Natürlich gab es entsprechende Nachfragen im Bau- und Grundstücksausschuss zu, reichen die 84 Millionen Euro? Was wird dann eigentlich mit den 84 Millionen Euro gemacht? Kann man dann bei 4.500 Besuchern dann Sitzplätze schaffen, wie es die Bundesliga-Richtlinien für die Handballer eben vorsehen? Kann man entsprechende Beleuchtungstechnik einbauen? Was passiert eigentlich mit der Statik des Gebäudes? Und. Dazu wurde kurz vor der Sitzung im Stadtrat eine vierseitige Informationsschrift den Stadträten mehr oder weniger per Hand ausgeteilt, die, ich sage es mal auch ganz deutlich, auch sehr dünn war. Also von vielen Wenn und Abers und man könnte vielleicht eventuell, aber man weiß es nicht genau, ganz genau, also auf keine der Fragen gab es wirklich klare Antworten. Ganz ehrlich, bevor wir Planungen in Auftrag geben für ein 84 Millionen Euro Projekt, und da sind die Planungskosten, da bewegen wir uns nicht bei 5.000 Euro, sondern wir bewegen uns da nicht nur bei 50.000 Euro, sondern wahrscheinlich eher bei 500.000 Euro und mehr. Und da, sage ich mal, ist eine Vorlage, die ich kurz vorm Stadtrat bekomme, 2 Minuten zum Lesen, ja, wir können ja mal drüber gucken, ist mir da einfach zu wenig und das mache ich nicht mit. Ganz ehrlich, da ist mir das Geld, was Ludwigshafen nicht hat, einfach zu schade für. So, und dementsprechend habe ich dementsprechend Antrag gestellt, dass wir die Stadtverwaltung erstmal mit einem Pflichtenheft in die Sommerpause schicken und im Herbst nochmal im Bau- und Grundstücksausschuss ganz klar gesagt wird, was kann eine 84 Millionen Euro Sanierung wirklich bringen? Erstens, gibt es 4.500 Sitzplätze? Zweitens, wie sieht es mit dem Schulsport aus? Denn die Bundesliga wird natürlich, was die Eulen betrifft, zwar ein großer Nutzer sein, aber das kann ja wohl nicht der Sinn der Sache sein, dass nur noch die Eulen drin sind und nicht mehr der Schulsport. Zweitens, und. Was ist mit Parkplätzen? Wo sollen denn die Eulen eigentlich in der Zwischenzeit hin? Wie lange dauert denn die Sanierung? Und ist die Sanierung überhaupt möglich? Kann man die Decke zum Beispiel höher oder niedriger machen oder so, damit man entsprechende Beleuchtungstechnik unterbringt, die heutzutage Standard ist? Und der letzte Punkt, der uns wichtig ist, wenn man in die Nachbarstadt Heidelberg guckt, gibt es den SNP-Dom. Das ist eine Multifunktionshalle, vor 2-3 Jahren gerade eröffnet. Gut, das waren auch die Preise von vor 2-3 Jahren. Aber diese Multifunktionshalle nagelneu und den Anforderungen der Bundesliga dort. Und da sind es, wie heißen die nochmal, die in die, das sind glaube ich die, auch ein Handball Liga-Verein in Heidelberg, ich weiß es nicht.
Da quatscht man es jetzt nicht um Kopf und
Kragen. Wir auch immer. Handballer, ja. Es sind auf alle Fälle eine tolle Mannschaft, die dann Heidelberg spielt, ohne dass wir jetzt wissen, wer das ist. Aber die sitzen in einer oder spielen in einer 30-Millionen-Halle. Und wenn man sich überlegt, für 30 Millionen kriegt man eine nagelneue Halle und wir bauen eine Halle für 84 Millionen Euro um. Da ist, glaube ich, eine Nachfrage das Ganze schon wert. Das hat auch die Mehrheit des Stadtrates so gesehen, es gab 3 Enthaltungen, ansonsten einstimmig angenommen. Also die Stadtverwaltung guckt nochmal und gibt uns einen Überblick im Herbst zur Stand-Ebert-Halle-Sanierung. Und dann werden wir weitersehen und gegebenenfalls eine Sanierung zustimmen. Außer, und da ist das große Fragezeichen, da macht der Heinz bestimmt gleich weiter, was sagt die ADD dazu? Und ich glaube, das ist die große Unbekannte in dieser Gleichung, ob wir diese Sanierung überhaupt bewilligt bekommen und finanziell stemmen können.
Tja, was die ADD dazu sagt, das weiß vermutlich nur der Wind. Ich denke persönlich, je abstruser das Projekt ist, so eher stimmt die ADD zu, weil wir haben ja auch das Rathaus gekauft und reißen es dann ab und noch irgendwas anderes, was mir gerade nicht einfallen will. Ich möchte aber vielleicht, Reik hat es ja ausführlich beleuchtet und wir haben im Sinne der Stadt und im in völlig vernünftig darauf hingewiesen, dass 4 Seiten Vorlagen für eine weitere Projektentwicklung, die in der Spitze 84 Millionen irgendwann kosten kann, ja, dass wir da nicht einmal abstimmen und dann schauen wir mal zu und lassen uns berichten. 3 Szenarien, ja, da geht's schon mal los. Warum nicht 5 Szenarien? Was da völlig fehlt, ja, zwischen dieser Pinsellösung und einem sozusagen maximal möglichen Ausbau. Was ist denn mit der Bedarfsermittlung? Ja, wir haben die Handballer, ja, wir haben also die Eulen, ja, die kennt jeder, gehen wir auch gerne hin, waren ja dieses Jahr schon mal sogar mit der ganzen Fraktion da. Allerdings, ich erinnere an den ersten FCK, der war Top of the Pops mit König Otto und dann ging die Talfahrt los ins Tal und Kaiserslautern hat seine liebe Not mit dem Betzeberg, aber das kann sich ja jetzt ändern, aber 20 Jahre Durststrecke oder länger ist vielleicht auch nicht so witzig, ne, für eine Kommune, die sonst nicht viel auf der Kante hat. Bedarfsermittlung hat gefehlt. Was ist denn mit der Einnahmenseite? Ja, was kommt denn dann irgendwie zurück? Ja, natürlich, die 84 Millionen sieht man nie wieder. Es ist natürlich ein Projekt für die Öffentlichkeit. Das ist sozusagen, die Ludwigshafener Lebensqualität würde erhöht werden. Ich meine, ich hatte mein erstes Rockkonzert, weiß Gott wann, in der Eberthalle. Ich sag nicht was, aber es war Classic Rock, würde man heute sagen. Die Michael Jackson kommt nie wieder, auch nicht ins Südweststadion. Ja? Also warum einen unnötig teuren Wettbewerb initiieren, ja, mit anderen Hallen hier in der Region? Da kann man ruhig mal in Symbiose leben. Also eine stadtgerechte Bedarfsermittlung, Status quo der laufenden Kosten. 4 Seiten, und da hat Reik völlig recht, und wir waren uns da auch schnell einig in der Vorbereitung, 4 Seiten für etwas, das möglicherweise 84 Millionen kosten kann, mehr oder weniger. Das soll besser über bedacht werden. Und mit diesem Änderungsantrag haben wir Schau-Schau für eine kleine Fraktion eher was Seltenes reüssiert. Und das, da können wir uns ruhig mal selber loben, was wir hiermit getan haben. Okay, die Eberthalle, die wird uns wieder beschäftigen nach der Sommerpause im Herbst. Das andere große Thema waren natürlich die Hochstraßen. Es gab eine Pressemeldung der Verwaltung, kurz, ich glaube, letzten Freitag, also vor dem Stadtrat, wie das wohl so aussieht mit Kosten und mit den Zeiten. Und am günstigsten sieht es wohl aus mit der Hochstraße Süd, die quasi ein Ersatzneubau werden wird. Und aber die Stadt, Baudezernat oder die ausgegründete Baugesellschaft jetzt, ja, um die ganze Sache ein bisschen effektiver zu gestalten, betrachtet die Hochstraßen, die City West und das Rathauscenter, das ja erstmal zurückgebaut werden muss, als ein Projekt. Und das wurde uns vorgestellt als Tagesordnungspunkt 5, wenn ich mich richtig entsinne. Und ja, das wird uns natürlich beschäftigen. Alles unglaublich teuer und vielleicht, und es steht, also ich meine, jeder in der ganzen Region, oh, die Hochstraße, ja, das weiß man. Vielleicht ein Aspekt, den man, Ludwigshafen kann natürlich, weiß Gott, was das am Ende kosten wird, und die Hochstraße Süd, die, da kann man sagen, was man will, Verkehrswende, Pylonbrücke, Konrad-Adenauer-Brücke, da kann man zwischendrin nicht einfach nichts lassen. Das ist in Ordnung, Hochstraße Nord kann der Laie, da kann man, das führt einfach irgendwann ins Nirvana. Aber eine Sache, wo ich vielleicht gerade hier mal sagen sollte, die Stadt wird Förderung von Land und Bund erhalten, und die große Frage ist halt, wenn es ein Fixbetrag ist und gleichzeitig haben wir gerade beim Material und beim Materialpreis und im Baubereich eine Inflation, die Preise können stark steigen und die Bauphase ist lang, ja, sagen wir mal 10 Jahre, und dann haben wir das achte Weltwunder, den Zinseszins, und die Preise explodieren. Und die Hilfen von Bund und Land sind fix. Das ist irgendwie nicht, keine ideale Hilfe. Man bräuchte eine indexierte Förderung. Und das, sowas gibt es noch nicht. Und, aber wir wurden unterrichtet, dass unsere Oberbürgermeisterin sich dafür einsetzt, dass es sowas gibt wie eine Preisgleitklausel bei der Förderung. Aber das steht in den Sternen. Aber auf der anderen Seite, wenn die Stadt oder wenn überhaupt Kommunen als Auftraggeber, Auftraggeberin in Erscheinung treten, da gibt es jetzt gesetzliche Neuerungen im Vergaberecht von Bund übers Land zu den Kommunen. Und zwar kann man dann Unternehmen, Handwerkern Preiskleidklauseln anbieten bei den Materialien. So, das heißt, Bund und Land erkennen dieses Problem. Man bekommt keine Firmen mehr für... Man bekommt keine Auftragnehmer mehr oder keine ernstzunehmenden Angebote in der Gegenwart ohne diese Preisgleitklausel, weil die Preise schwanken. Und aus dieser Logik heraus müsste es eigentlich gerade bei wichtigen Infrastrukturprojekten, Großprojekten, die ganze Region betreffen, also da wären Land und Bund logisch gezwungen, auch eine indexierte Förderung Ludwigshafen anzubieten. Aber ob Logik jetzt in der Politik und in der Verwaltung großen Einfluss hat, weiß ich nicht. Kenne mich nicht so aus. Mit Logik vielleicht schon, aber mit der anderen Seite nicht. Aber es stimmt hoffnungsvoll, dass das Problem erkannt wird, sozusagen auf der Auftraggeberseite. Gut, das sonst wird es zu detailreich. Hochstraße Nord, da kann man, wird man noch viel hören. Aber Reik hat vielleicht noch eine Anmerkung dazu.
Ja, und zwar, ich wünsche den Projekten Hochstraße Nord, Süd und dem Abriss des Rathauses und der Stadtstraße lang natürlich viel Erfolg. Da stehen wir auch als Fraktion total dahinter, das ist richtig. Aber wir haben ja im Montag gehört, 1,5 Milliarden kann das ganze Projekt kosten, projiziert auf mögliche Preissteigerungen, so wie sie sich derzeit mit 14,5% pro Jahr Preissteigerung abzeichnen. Ob das wirklich das Ende der Fahnenstange ist, das weiß heutzutage kein Mensch. Auch wir haben in unserem Fraktionsbüro leider keine Glaskugel. Nur, ich möchte mal darauf hinweisen, man sollte vielleicht dann doch irgendwann mal festlegen, wo gibt es eine rote Linie, gibt es einen Plan B für eine abgespeckte Variante, falls man mit den Kosten einfach nicht hinkommt. Der Beigeordnete Herr Schwarz, seines Zeichens Finanzdezernent, hat insofern eine rote Linie skizziert, sage ich jetzt halt mal, dass man einfach bei einer Finanzierungslösung 60% Bund, 25% Land, 15% Stadt, wenn diese Finanzierungslösung einfach nicht kommt, weil Ludwigshafen sich das ansonsten nicht leisten kann, dann gibt es eine rote Linie. Ich denke, damit können wir alle leben und ich denke mal, die Botschaft ist angekommen. Wir können einfach nicht als Stadtgesellschaft in ein Finanzierungsloch offenen Auges laufen, was wir über Jahrzehnte oder, weiß ich nicht, viele Jahrzehnte uns einfach nicht leisten können. Aber jetzt weiter zum nächsten Bauvorhaben, denn es ist ja nicht, die Hochstraßen sind ja nicht das Einzige, was Ludwigshafen zu bieten hat.
Nein, das nächste Thema ist eigentlich eher was Ludwigshafen nicht zu bieten hat, nämlich ein Hochhaus am Berliner Platz. Wir reden natürlich über das sogenannte Metropol. Allein der Name hat mich schon genervt seinerzeit. Metropol, Metropolregion und so weiter. Großdenken, warum nicht? Ja, angeblich ist ja dieser Name Metropol durch irgendeinen offenen Wettbewerb. Egal, was geht mich der Name an? Lange Rede, kurzer Sinn, es stand in der Zeitung. Es wurde stark angefangen, ich weiß gar nicht wann genau, 2015, was? Stark angefangen. Da stand die Tortenschachtel noch, Informationen, schöner Bauzaun mit Fotos und so weiter. Stark angefangen, dann stark nachgelassen und dann ein Auf und Ab, wo man sich durchaus hat wundern können. Sag mal, was machen die da eigentlich? Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich muss sagen, das ist ja Scheitern mit Ansage. Ja? Und letzten Oktober, auf jeden Fall letztes Jahr, man müsste mal genau gucken, wann die Stadt, da ging es ja drum, ob, und diese Idee geisterte ja von Anfang an irgendwie durch den Raum, dass die Stadt da Mieterin wird in diesem damals und heute nicht existenten Objekt, wo wir uns gefragt haben, wer kommt denn auf so eine Idee in aller Welt? Und da haben wir dagegen opponiert und gesagt, haltet ein. Gut, im Moment gibt es viele Gründe, nicht zu bauen. Steigende Preise, Fachkräftemangel, Energiekosten, weiß der Kuckuck, ja, gestörte Lieferketten. Aber wenn ich 5 Jahre lang nicht baue und eigentlich Profi bin, dann gibt es eigentlich nur einen Grund und den muss sich jeder selber denken. Auf jeden Fall war das natürlich ein großes Aufregerthema in der Presse. Und dann, letzten Montag im Stadtrat. Da muss ich allerdings sagen, die eine oder andere große Fraktion, da war ich doch beeindruckt, dass da ein bisschen Selbstkritik geübt wurde und da wird jetzt erstmal nichts gebaut. Die GmbH hat Insolvenz angemeldet. Wir wurden unterrichtet, dass es in solchen Fällen üblich einen Insolvenzverwalter gibt mit Sitz in Mannheim und auch Profis müssen sich da erstmal, sind ja meistens Juristen, Insolvenzrecht ist ja wie fast alles in der Wirtschaft, ja, ist ja ein juristisches Thema und da muss ich der Beauftragte da erstmal einarbeiten und dann schauen wir mal. Und vielleicht, Raik, wenn du Lust hast, kannst du vielleicht, du sitzt ja in der ersten Reihe, einen kleinen Eindruck über die Äußerungen und Diskussionen Na, die Stadt steht ziemlich dumm da, weil man diesem Projekt ewig und drei Tage entgegengekommen ist, bereit war, und ich muss sagen, also der oder die ein oder andere hätte ja beinahe angefangen zu weinen, ja, als kein Votum für eine Unterschrift, ja, die eigentlich bares Geld wert ist, ja, für Investoren, weil man mit einem Mietvertrag von einer Kommune zu jeder Bank rennen kann und dann mit Kredit das Ding hochzieht und wenn alles gut geht, dann das Ding, und das war ja, wurde ja völlig offen kommuniziert, das Ding dann an einen Immobilienfonds verkauft, es also ein Finanzprodukt wird und jetzt kommt's, und sich damit die Geschichte wiederholen würde, zum Großteil, wie es geschehen ist mit dem Rathaussender, wo wir jetzt gerade ein, ich sag mal, unglückliches Ende erleben. Also, ich habe keine Ahnung, wie lange das Loch jetzt so bleibt, aber das Loch gefällt mir allemal besser als irgendwelche anderen Verwicklungen, die auch mit unserer Hilfe haarscharf vermieden wurden.
Ganz genau, Heinz, du hast vollkommen recht. Und unsere Fraktion hat sich A, erst immer schon gegen dieses Metropol ausgesprochen und B, als es wirklich heiß wurde im letzten Winter, als die Oberbürgermeisterin mit der Idee um die Ecke kam, und zwar auch innerhalb von einer Woche mit recht dürftigen Vorlagen von Mitarbeitern aus der Verwaltung, die da herbeizitiert wurden. Das war damals zu Corona-Zeiten noch, alles online. Aber ich konnte mich nicht des Eindrucks erwehren, dass die Mitarbeiter, ich will ihnen nicht unterstellen, dass es so war, aber ich hatte irgendwie immer den Eindruck, sie haben das Projekt, ein Rathaus im Metropol als Mietsache, irgendwie, sie haben gegen ihre Überzeugung irgendwie argumentiert. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Was stimmt auf alle Fälle? Und daran kann ich mich nämlich gut erinnern, an die langen Gesichter der Manager von Timon Bauregie, denn unsere Fraktion zeichnet sich ja auch daraus aus, dass wir vor einer Entscheidung uns mit allen Entscheidungsträgern und Beteiligten zusammensetzen. Also haben wir uns an einem Nachmittag lange mit diesen beiden Managern dort damals unterhalten, gefragt, könnt ihr das Projekt wirklich wuppen? Habt ihr Mietverträge? Wie sieht es aus? Wann kann es beginnen? Wann endet es? Und wir haben uns dann als Fraktion insgesamt gesagt, nein, das überzeugt uns nicht, denn es waren alles relativ vage Angaben, ohne wirkliche Fakten, an die man andocken konnte oder so. Und somit haben wir uns dann dagegen ausgesprochen, auch in Bezug, na, das hat ja Heinz gerade gesagt, auf die lange und unglückliche Geschichte des Metropols. So, jetzt zurück zur Gegenwart. Also jetzt am 18. Juli 2022, die Pleite war da. Das heißt, der Insolvenzantrag wurde beim Amtsgericht in Karlsruhe gestellt. Und wie geht es weiter? Das heißt, der vorläufige Insolvenzverwalter muss noch vom Amtsgericht bestätigt werden, macht sich jetzt erstmal daran, einen Überblick zu sich zu verschaffen über was gibt es, haben und Ausständen, also Schulden. Das heißt, er muss dann sehen, was kann er dann an den Mann bringen. Und wir müssen, so leid uns das tut, aber es ist eine Tatsache. Nach wie vor ist das Grundstück auf dem Berliner Platz im Privateigentum. Nach wie vor besteht Baurecht. Und nach wie vor kann der Insolvenzverwalter einen Investor präsentieren, der ganz genau dieses Vorhaben weiterführt. Das ist einfach so. Die Grünen im Rat waren heute in der Presse mit der Aufforderung, die Stadt solle doch dem Insolvenzverwalter klar machen, dass ein Bauvorhaben oder Hochbau, also Hochhaus auf dem Berliner Platz, von der Stadtgesellschaft nicht gewünscht ist. Ich denke mal, das weiß der Insolvenzverwalter selber. Nur, der macht natürlich auch nur seinen Job. Und wenn die Stadt jetzt auf den Insolvenzverwalter einwirkt und sagt, wir wollen dort kein Bauvorhaben mehr und wir würden irgendwann Baurecht entziehen, dann macht sich doch die Stadt schadensersatzpflichtig. Das darf die Stadt natürlich gar nicht, sondern erstmal muss der Insolvenzverwalter mit dem, was er hat, auf dem Markt sehen, ob er das verkaufen kann. Alles andere macht keinen Sinn. Und das muss ich jetzt natürlich noch dazu sagen, was mich ganz besonders empört, dass die Grünen im Rat sich jetzt hinstellen und sagen, wir sind die Retter des Platanenhaines. Ganz ehrlich, den Platanenhain haben die Grünen in der südlichen Innenstadt, das war nämlich der Jens Brückner, das war ich, das war die Nesrin Akpina oder die Katrin Lamm und viele, viele andere Anwohner auch. Wir haben uns damals 2019 im Sommer hingestellt und haben den Platanenhain verteidigt vor den Interessen des Investors. Da hat sich kein Grüner aus der Stadt hier sehen lassen. Natürlich, irgendwann, als Claudia Roth noch kam und sich am Platanenhain auch hingestellt hat, da waren sie alle da, aber dann auch nicht mehr. Und das finde ich eigentlich ziemlich schuffelig, könnte man sagen, darüber, dass man sich jetzt irgendwie mit den Lorbeeren sonnt und sagt, wir wussten es ja von vornherein, hat aber damals 2019 nicht einen Handschlag dafür getan. Wie auch immer, wer schuld ist, wer nicht schuld ist, was damals gelaufen ist, spielt alles keine Rolle. Der Blick in den Rückspiegel bringt uns hier nicht weiter. Was wird passieren? Unsere Einschätzung ist, der Insolvenzverwalter wird natürlich versuchen, das Bauvorhaben so wie es ist, an den Mann zu bringen. Ich denke, ein 70-Millionen-Projekt, was sich bisher nicht gerechnet hat in den letzten 7 Jahren, wird sich auch in Zukunft nicht rechnen. Die Baupreisentwicklung tut ein Übriges und er wird in 3 Monaten dastehen mit leeren Händen. Und dann muss die Stadt, und da sind wir d'accord, aber ich denke mal, das denkt auch in dieser Stadt jeder, wir müssen wirklich unseren Berliner Platz, dieses Grundstück muss die Stadt irgendwie wieder zurückkaufen. Und dann gibt es einen Neuanfang am Berliner Platz, Heinz. Und dazu kannst du bestimmt noch mehr sagen.
Um einen Neuanfang kommen wir so oder so nicht rum. Sind jetzt alles Mutmaßungen. Also da hat auch jeder so seine Idee. Ich nehme mal an, das Vermögen, das da noch irgendwie zu verwerten ist, ist sehr übersichtlich. Da brauchen wir jetzt uns nicht in rechtliche Grauzonen begeben. Ich bin mal gespannt. Das immerhin, es hatte auch hier Dr. Schell von der FDP hatte rechtliche Tipps und Hinweise an die Verwaltung, die, es kam mir jedenfalls teilweise so vor, die wertvoll waren, dass man da rechtzeitig aktiv wird und mit dem Insolvenzverwalter kommuniziert. Was das Baurecht anbelangt, ich weiß es nicht. Ich erinnere daran, dass letztes Jahr das Baurecht oder Teile der Genehmigung erloschen wären, weil mit dem Bau nicht begonnen wurde, was ja sozusagen eine Pflicht dann ja, des Investors war. Und am letzten Tag, wo das Recht erloschen wäre und die Verwaltung das Baugenehmigungsprozedere wieder hätte teilweise von vorne beginnen müssen, ist ein Bagger aufs Gelände gerollt und das war ein irrer Zufall, wie ich meine. Und ich meine, dass die Zeit des Baurechts auch wieder auslaufen könnte. Ich weiß nicht, ob es da eine Art Moratorium gibt, wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Weiß ich nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Das ist jetzt was für Fachleute. Es ist auch zum ersten Mal auch bei Leuten, die sich hier und da mal als Verfechter in den letzten 5 Jahren dieses Projekts hervorgetan haben, auch geäußert worden, das Grundstück müsste in den Besitz der Stadt oder in den Besitz des Konzerns Stadt, ja, was ja nur ein anderer Ausdruck ist für die GAG soll es kaufen. Und ich würde mal sagen, wir fangen an mit einem symbolischen Euro, weil ein Projekt, wo so wenig Fortun hatte, ja, weiß nicht, wie viele Interessenten es da gibt. Und ich kann niemandem raten, sich einfallen zu lassen, sollte ein neuer Investor, Käufer, Besitzer, vermutlich ist das eh eine Bank, ja, früher oder später, wieder das Fass aufmachen. Oh, das wäre doch ganz toll, dass wir da ein Rathaus hätten. In Gottes Namen, ja. Da lassen wir mal schön die Fick, da machen wir lieber einen Haufen Kies. Wir haben einen Haufen Schotter vom Abbruch der Hochstraßen. Da füllen wir das Loch zu, Pflaster drauf. Haben wir noch von dem teuren Marmor vom Berliner Platz eingelagert im Wertstoffhof West. Pflaster drauf, paar Parkbänke und ein Spielplatz, was weiß denn ich, ein paar Kübelpflanzen. Und dann warten wir erstmal ab, bis ein bisschen mehr Fett auf der Kette ist, ja, bis es in der Kasse mal wieder klingelt, früher oder später. Also da bin ich optimistisch, wird das schon der Fall sein. Der Plan darf jedenfalls nicht so kompliziert sein, sonst geht nur was schief, gerade in Ludwigshafen. Gut, Metropol, da werden wir noch von hören. Es wird gebaut, überall. Manchmal läuft es ja auch. Man sieht es, Pfalzwerke, Gebäude, das steht. Muss ja wohl irgendwann mal demnächst eingeweiht werden. Rheinufer Süd, alle, also wer das noch von früher kennt, die Lagerhausstraße, Schlangenlinien, hinterm Scholl-Gymnasium, ehemaliges Betriebsgelände. Oh mein Gott, da konnte man nicht viel falsch machen. Alle Grundstücke sind mittlerweile unterm Hammer gewesen und die letzten Areale werden vollgebaut. Und wie gesagt, wir haben die wichtigsten anstehenden Projekte skizziert. Gut, genug vom Bauen. Gehen wir mal über zu etwas völlig anderem, zu einem unserer Lieblingsthemen, die Fraktion vor Ort. Wir waren nicht nur da, also auch woanders, aber das war mal ein Höhepunkt. Wie wir vielleicht schon mal erzählt haben, gibt es zwischen der Kommunalpolitik und dem größten ortsansässigen Unternehmen, die Badische Annelien- und Sodafabrik, regelmäßigen Austausch. Ich nehme mal an, mit der Obrigkeit häufiger, aber mit den Fraktionen, da schließt man sich einmal im Jahr kurz. Das macht man so bei Profis und bei der BSF arbeiten nun mal Profis. Und letztes Jahr bei dem Gespräch mit dem hier Niederlassungsleiter haben wir darum gebeten, um eine Führung durch die BSF-Kläranlage, die ja gleichzeitig die Kläranlage der Stadt und von Mutterstadt und Bobenheim-Roxheim und Frankenthal ist. Ein Riesending, die zweitgrößte Kläranlage Deutschlands, eingeweiht von Helmut Kohl persönlich 1974. Also das Ding ist, sagen wir mal, ungefähr so alt wie ich. Und schwupp, ein Jahr später haben wir eine Führung bekommen. Die Kläranlage liegt auf Frankenthaler Gemarkung, also an Oppa vorbei und dann irgendwann rechts ab und da steht Kläranlage. Und es war sehr interessant, natürlich ist das für den Laien, ja, wie Bakterien da das Wasser reinigen und wie viel Kubikmeter und Badewannen pro Sekunde da reinströmen und wie viel Pumpwerk es gibt. Da wollen wir mal niemanden langweilen und außerdem fehlt uns da auch, sagen wir mal, die ingenieurstechnische Kompetenz. Ist auch wurscht, auf jeden Fall, eine Kläranlage ist kritische Infrastruktur. Ohne Kläranlage können wir die Stadt dicht machen, natürlich auch die BSF und Frankenthal und so weiter, die können auch den Rollladen runterlassen. Kläranlagen sind wichtig, das hat man irgendwann gemerkt in den 60er Jahren. Und davor hat man einfach die ganze Mumpe, die man so hatte, munter in den Rhein oder sonst wohin geleitet. Und das weiß jeder, da gab es die Grünen noch nicht. Der hat sogar Helmut Kohl gemerkt, hoppla, wenn überhaupt, vergift mal lieber woanders Grund und Boden, aber nicht bei uns. Und dann wurden Kläranlagen gebaut und die funktionieren alles in allem nach demselben Prinzip. Und die BSF-Kläranlage, also unter der Regie der BSF und mit einem 440-Seiten-Vertrag in Kooperation betrieben, eben mit den angesprochenen Gemeinden, ist am Laufen, läuft und wir haben eine Führung gemacht. Also wird es jetzt die Tage auch nochmal einen Beitrag auf unserer Homepage geben. Es war interessant, es war wichtig, das mal zu sehen, um sich bewusst zu machen, dass wir, auch wenn die Digitalisierung eine überall in aller Munde ist, ja, ohne Beton, ohne Abwasserkanäle, ohne Pumpwerke, ohne gutes Wasser, ohne gereinigtes Wasser, ohne Kooperation im Übrigen. Ja? Also ich darf mal dran erinnern, dass da auch Fremdfirmen, die früher ihr Abwasser in die normale Kanalisation geleitet haben, mit LKWs, gegen Geld natürlich, dort ihr Abwasser reinigen lassen. Also das darf man nicht vergessen, dass das menschliche Leben eben nicht virtuell ist, sondern eben in der Natur stattfindet, die wir schonen müssen. Und da, wo es nicht geht, müssen wir die Gefahren für die Natur und letztlich für uns selbst minimieren, koste es, was es wolle. Also Kläranlage, es war sehr interessant, es war super heiß, es war natürlich Sicherheitscheck und so weiter, da kann man nicht einfach reinmarschieren, riesig groß und wir haben auch ein paar Fotos gemacht, das geklärte Wasser kann man nicht trinken. Ja, also so viel ist schon mal sicher. Man bekäme dann doch ein paar Magen-Darm-Probleme. Das muss dann verdünnt werden, bitte rein. Aber ist natürlich was ganz anderes als das, was am Anfang reingeleitet wurde. Also vor Ort, eure Fraktion, Grünes Forum und Piraten, beim Besuch von kritischer Infrastruktur. Das, ja, also das war ein Erlebnis und wie gesagt, da gibt es noch einen Bericht. Dann müssen wir mal gucken, vielleicht ein bisschen was Leichteres oder kleinere Sachen. Raik, was brennt dir noch auf den, was hast du auf dem Herzen?
Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz dazu ergänzen. Also das soll keine Schauwerbeveranstaltung für die BASF sein, aber wir... Ich habe es ja schon gesagt, unsere Fraktion redet natürlich mit allen Beteiligten, wenn es irgendwie geht. Und die BASF machte sich zur guten Tradition, die Fraktion im Stadtrat einzuladen. Oder jedenfalls unsere Fraktion. Ich kann jetzt nicht für alle Fraktionen sprechen. Ich weiß gar nicht, ob die das alle machen. Aber jedenfalls, wir werden regelmäßig eingeladen, mindestens mal einmal im Jahr zu einem Austausch. Und von daher finden wir das ganz interessant, was die BASF uns berichten möchte, beziehungsweise was wir von der BASF wissen wollen, insbesondere in diesen bewegten Zeiten, Glas, Putin und so weiter und so fort. Da kam die Geschichte mit der Kläranlage auf. Und natürlich haben wir uns, da wir genau zuhören, auch gefragt, was macht eigentlich die BASF bzw. die Stadt mit diesen Kläranlagen? Prüft sie eventuell bestimmte Dinge? Ja, sie prüft bestimmte Dinge, zum Teil eben auch Corona-Daten, was weiß ich. Dementsprechend haben wir jetzt für den nächsten Hauptausschuss nachgefragt. Gibt es diese Daten? Gibt es diese Erhebungen? Welche Ergebnisse liegen denn der Stadtverwaltung vor, beziehungsweise was macht man eigentlich damit? Der Bundesjustizminister hat gesagt, er möchte den Blindflug bei den Corona-Daten jetzt beenden und dazu würde natürlich auch Untersuchungen im Abwasser dienen. Kein Einspruch, sicherlich, der Herr Buschmann hat recht. Dementsprechend wollen wir von der Stadtverwaltung wissen, welche Ergebnisse liegen da vor, beziehungsweise wo kann man diese Ergebnisse einsehen. Und natürlich, wir wollen, das ist immer so ein Punkt, wir wollen natürlich wissen, was das Ganze kostet. So, was für mich bei der ganzen Geschichte Kläranlage BASF wirklich ganz interessant war, und zwar diese Bakterienkulturen, die dort in diesen Becken existieren, existieren seit 1974 durchgehend. Natürlich, die Bakterien sind wahrscheinlich, die da jetzt gerade im Wasser rumschwimmen, vielleicht ein paar Wochen alt, aber ihre Eltern oder Groß-Groß-Groß-Groß-Ur-Ur-Ur-Eltern, die kamen aus dieser Zeit. Das heißt, diese Kulturen haben sich mittlerweile so spezialisiert auf diesen, auf diese, wie sagt man, Industrie, ja, und unser Wasser, unsere Industrieabfälle der BASF, dass man diese Kläranlage so nicht eins zu eins einfach daneben stellen kann. Es ist eine einzigartige Anlage. Und von daher, das war für mich jedenfalls der entscheidende Punkt, dass ich sage, das hat sich wirklich an diesem Nachmittag echt gelohnt. So, ansonsten würde ich jetzt noch mal kurz zum Thema Kita-Plätze vielleicht noch umschwenken, aber das nur in der gebotenen Kürze. Und zwar Kita-Plätze in Ludwigshafen, ein Dauerthema. Und zwar, weil es gibt natürlich viel zu wenig. Das ist eigentlich auch nicht eine Sache, die in Ludwigshafen einzigartig vorkommt, sondern das gibt es im ganzen Bundesgebiet. Aber es gibt natürlich Licht am Ende des Tunnels. In diesem Fall macht eine Kindertagesstätte, eine neugebaute an der Wörthstraße, Ecke Berliner Straße, demnächst seine Türen auf. Entsprechend auch gilt das für die Kita, die in der Orffstraße gerade neu gebaut wurde, für einen Altbau, der abgerissen wurde. Im gegenüberliegenden Ludwigsquartier soll ebenfalls eine Kita errichtet werden, im Pfalzgrafenareal auch. Und wie der Presse zu entnehmen war, soll der Investor, der, wir hatten es gerade darüber gehabt, in der Grünzweigstraße, das ehemalige Saint-Gobain-Gelände, auch eine Kita gebaut werden. Das Heinrich-Pesch-Gelände in Oggersheim soll auch eine Kita bekommen. Und die Behelfslösung am Rheinufer, die älteren Ludwigshafener werden sich erinnern, das ist immer das Gelände, auf dem ein früheres Oktoberfest stattfand.
Die Afrikatage.
Und die?
Das Afrika-Festival, Afrikatage, das war auch da.
Ja, Heinz hat recht, das Afrika-Festival spannt da auch statt. Also die Behelfslösung dort soll ebenfalls bestehen bleiben. Also alles in allem kommen wir damit mehr oder weniger auf 6 neue Kitas. Die Frage ist, hat sich damit eigentlich dann das Problem der Kita-Plätze in Ludwigshafen gelöst? Ich vermute eher nicht. Aber das wollen wir natürlich genau wissen und deswegen fragen wir im nächsten Jugendhilfeausschuss nach, ob damit in der Perspektive, wenn dann alle diese Kita-Standorte laufen und es genug Personal dafür gibt, denn das ist ja auch ein großes Problem, also ob dann den Ludwigshafenern Eltern langsam, aber sicher eine Perspektive eröffnet werden kann, dass ihre Kinder in eine Kita gehen können. Das wäre jedenfalls allen zu wünschen. Das ist unsere Anfrage. Wir werden berichten, was dabei rauskommt. Heinz, du machst weiter.
Von den Kindern in den Kitas zu den Senioren, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, am alten Pfalzwerke-Areal in Nähe Bayernplatz soll ja auch noch eine Kita entstehen. Aber wie gesagt, ist nicht mein Spezialgebiet, Kitas und bauen, betreiben, das ist ein sehr verzwicktes Thema, wie so vieles. Ja, das ist fast so kompliziert wie der öffentliche Personennahverkehr hier in unserer Region. Viele Anspruchsgruppen und so weiter. Aber gut, von der Kita zu den Senioren. Hier in Ludwigshafen-Süd, wo unser schönes, manche sagen das schönste Fraktionsbüro der ganzen Stadt ist, gibt es auch einen schönen Bewegungsparcours, nicht nur für Senioren, natürlich für alle Altersklassen. Manchmal spielen da natürlich auch Kinder drauf, weil es Spaß macht. Der wurde zerstört an der Schneckennudelbrücke und zwar nicht irgendwie mal verschmiert, ein Kaugummi draufgeklebt oder mal was abgebogen aus Frust, Jux, Dollerei oder weil man einfach saudumm ist und nicht ordentlich sozialisiert wurde. Oder einfach nicht die Gelegenheit dazu hatte, sondern alle Geräte, also da weiß ich nicht, wie man auf so Sachen kommt, ja, weil das ist ja sogar, die waren ja massiv, das ist ja sogar anstrengend, ja, also da könnte man doch mit der Energie was Sinnvolles machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind fest entschlossen, also wir haben die Kontaktdaten und alles schon rausgesucht, und zwar, ich sag's mal, morgen Vormittag rufe ich beim Seniorenbeirat an und dann lassen wir uns mal informieren, Stand der Dinge und was getan werden muss, dass dieser schöne Bewegungsparcours so schnell wie möglich wieder instand gesetzt wird. Der wurde ja mit Spenden realisiert und dabei wollen wir helfen, wir werden uns informieren. Dieses Jahr gibt's, wie letztes Jahr, also hat unsere Fraktion ja auch, insbesondere Reik und Jens haben sich da hervorgetan mit einer Restaurierung einer öffentlichen Sitzbank, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich bin ja, glaube ich, kurz vorbeigekommen, um euch bei der Arbeit zuzugucken. Es besteht, je nachdem, ob das überhaupt sinnvoll ist, und das werden wir erfragen, werden wir den Freiwilligentag auf möglichst effiziente und vor allem effektive Art nutzen, um einen Beitrag jedenfalls das ist die Idee und unser starker Wille, um die Wiederinstandsetzung dieses Bewegungsparcours so schnell wie möglich umzusetzen helfen. Der Bewegungsparcours an der Schneckennudelbrücke. Ja, Schande über euch, ihr bösen Menschen, die das getan habt. Ich weiß nicht, ob die Polizei da jemand gefunden hat. Ich meine, vermutlich nicht. Mein Fahrrad, das mir 1998 gestohlen wurde, haben sie ja auch nicht gefunden. Gut, vielleicht noch was, ich will nicht sagen Einfaches oder vielleicht was Angenehmes zum Abschluss und auch gleichzeitig ein kleiner Einblick in die angenehmeren Teile der Kommunalpolitik in der Provinz. Das Parkfest, das jetzt Pfalzfest heißt, ein Rebranding, durch die befördert und durch die LUCOM umgesetzt, mit dem Stadtfest, das heißt auch nicht mehr Stadtfest, wie heißt denn das Stadtfest jetzt? Rheinuferfest oder sowas. Das Parkfest heißt Parkfest und dann hat sich überschnitten mit dem nicht Stadtfest, wo am Berliner Platz, sondern dann an, bei der Rheingalerie. Das hieß ja dann Rheinuferfest oder so. Weiß ich nicht, da war ich jetzt nicht. Aber wir waren auf dem Pfalzfest, auf dem Messplatz bei der Ebertal, ja, und auf der Mess. Und wir wurden eingeladen, und, also nicht nur wir, sondern vermutlich alle Stadträtinnen und Stadträte und Leute, die sich engagieren hier in der Stadt, da bei der Eröffnung mitzumachen. Und dann gab es natürlich tatsächlich, kommt ab und zu mal vor, gratis Getränke und eine Brezel. Und da haben wir uns nicht lang bitten lassen und sind vorbei. Und das war ein wirklich schöner Abend. Und ich muss sagen, ja, die Ludwigshafener Mess, die hat ihre Berechtigung. Und ja, es gab auch Ponyreiten und ich muss sagen, als Kind war ich schon auf der Ludwigshafener Mess und Ponyreiten fand ich gut und da hat natürlich kein Mensch dran gedacht, dass das Pferd das nicht so gut findet. Da, ob da, das wurde ja auch thematisiert und ich würde mal sagen, die Pferde gehen vor, aber mir als Kind, muss ich natürlich auch sagen, wenn man da kein Bewusstsein hat, fand man das toll, ja, da im Kreis rumzureiten. Gut, wir waren jedenfalls dort. Und das Rebranding und das geht so ein bisschen. Es war eigentlich gut. Es war nicht, ich sag's einfach mal, es war weder assi noch sonst was. Das Wetter war gut. Es war das sogenannte Weindorf. Ich weiß nicht, ob das noch so heißt. Hatte einen soliden, schönen, übersichtlichen, sauberen Eindruck gemacht. Das Bühnenprogramm war gut. Es war ein wirklich toller Abend, der dann möglicherweise aufgrund der Gratisgetränke dann übergegangen ist in eine wilde Autoscooterfahrt und an der Schießbude habe ich eine Blockflöte gewonnen. Das passiert auch nicht alle Tage. Also das Pfalzfest fand ich jetzt persönlich ein schöner Erfolg und es war ein schöner Ausflug für die ganze Fraktion. Das schafft natürlich auch näher und so. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, die anderen Fraktionen oder Mitglieder der anderen Fraktionen, die wären lieber an unserem Tisch gesessen, wo die Stimmung am besten war. Und Reik ist, glaube ich, bis zum Feuerwerk geblieben und hat alles mitgenommen, nur nicht die Blockflöte, die habe nämlich, wie gesagt, ich gewonnen. Oh, was sehe ich denn da? Zum Schluss, beinahe hätte ich es vergessen, müssen wir noch einen Geburtstagsgruß unterbringen in unserem 15. Podcast. Reik, du bist der Fachmann für Grüße, Weihnachtsgrüße, Ostergrüße, Geburtstagsgrüße. Mach das mal.
Ja, heute am 21. Juli hat unser Baudezernent, der Herr Alexander Thiewald, Geburtstag. Also herzlichste Grüße aus Ludwigshafen nach Heidelberg, seinem Wohn- und früheren Wirkungsort, heute Ludwigshafen. Und wir freuen uns mit ihm auf sein neues Lebensjahr. Und wir freuen uns natürlich ganz herzlich, dass wir ihn seit mittlerweile 2 oder 3 Jahren haben. Ich meine, 2 Jahre haben wir ihn wohl. Und ich habe den Eindruck, es macht ihm zunehmend immer mehr Spaß. Er ist ja eigentlich kein richtiger Baudezernent, sondern nach unserer Wahrnehmung ist er eigentlich eher Umweltdezernent und er ist eher Verkehrsdezernent. Und muss man ihm wirklich sagen, also er ist ja eigentlich ein Brückenfachmann und von daher, das war mal seine Ausbildung, also er hat ja zwar gelernt und hat auch angefangen mit der Arbeit, also von daher, er ist wirklich jemand, der immer auch die umweltpolitischen und vor allen Dingen auch die verkehrspolitischen Aspekte eben mitdenkt und weiterdenkt und von daher, ich denke, ein Gewinn für Ludwigshafen ist insbesondere Brücken. Wir sind bei Hochstraßen, also bei Brückenprojekten ist er, glaube ich, der richtige Mann. Und deswegen herzliche Grüße an den Alexander Thiewald heute zu seinem Geburtstag. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Gesundheit. Gut, Heinz übernimmt jetzt noch den Rest.
Der Rest wird darin bestehen, dass wir uns verabschieden in die Sommerpause, die hoffentlich eine Sommerpause ist. Ich erinnere mich an die Winterpause, wo ich mich gefreut habe, oh, mal 3-4 Wochen mal ein bisschen Ruhe vor den Irrungen und Wirrungen der Kommunalpolitik. Ich weiß nicht mehr warum, aber es gab gar keine Winterpause und vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück und können uns ein bisschen erholen, um dann vielleicht aus der Tiefe des Raumes helfen, das Sommerloch ein bisschen zu füllen, uns dann ein bisschen an der Schönheit und an den tollen Sachen in Ludwigshafen, wie zum Beispiel das Filmfestival, ja, die Wiese, okay, ja, aber das davon mal abgesehen, das Festival ist durchaus etwas Weltniveau, ja, das uns da zuteil geworden ist. Das war auch nicht absehbar am Anfang, ja, als unter anderem ich alleine in so einem Zelt saß bei der Retrospektive Rote Sonne mit Uschi Obermeier. Ja, das war nur was für Cinephile, ja, wie es ja richtig heißt. Wir verabschieden uns in die Sommerpause, aber im Hinterkopf und vermutlich auch direkt hinter der Stirn denken wir über die Zukunft und die Geschicke von Ludwigshafen nach und werden mit neu aufgeladenen Batterien wieder die Arbeit aufnehmen, sofern wir sie überhaupt einstellen. Das ist nicht ganz wahrscheinlich. Und melden uns wieder spätestens im September oder früher, Raik. Vielleicht ist dir doch noch was eingefallen.
Ja, und zwar ein bisschen Werbung als Lokalpolitiker muss man mir jetzt einfach durchgehen lassen. Und zwar, ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass Iris Berben heute zum Filmfestival kommen wird. Also eine der ersten Schauspielerinnen, die erste Liga in Deutschland. Von daher lohnt sich sicherlich der Besuch des Filmfestivals bei Iris Berben und natürlich an jedem anderen Tag auch. Wir sind da, wir werden auch Ansprechpartner sein und von daher, wir wünschen uns einen wunderschönen Sommer in Ludwigshafen, den werden wir haben und bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.
Das kann man eigentlich nicht besser sagen, das war schon ein Schlusswort, aber einen habe ich noch, der Weg nach Ludwigshafen immer lohnt, auch wenn man etwas weiter wohnt. Macht's gut, mach es gut Ludwigshafen, bis bald. Euer Grünes Forum und Piraten.